Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Ja, fühlte sich so ein bisschen an wie Pommesbude gegen Luxusrestaurant und damit moin zum Nachspieldeich. 914 Millionen zu Gast an der Weser und ein Bollwerk auf dem Platz, gegen das Werder Bremen kein Mittel findet. 0:5 geht das Heimspiel des SVW gegen den FC Bayern München aus und viel Spaß gemacht hat das nun wirklich nicht. Ich würde fast so weit gehen zu sagen, das hat körperlich wehgetan. Ihr habt euch ebenfalls zu Wort gemeldet, eure ganz eigene Meinung zum Spiel mit uns geteilt. Das könnt ihr ja hier im Nachspieldeich über unsere WhatsApp Nummer die 0160 9821, dreimal die 8 und die 4. Und davon werden wir gleich einiges hören und zitieren. Ja, warum Werder keinen Zugriff hatte und die Sensation aus München von der letzten Rückrunde nicht wiederholt werden konnte, darüber sprechen wir mit meinem Sitznachbarn aus dem Stadion, der neben mir sukzessive ruhiger wurde. Mein Deichsturm-Kollege Björn Knips. Moin Björn erstmal.
Moin, da fehlten mir aber auch die Worte auf der Tribüne. Es war so unglaublich grausam und eindeutig. Es hat keinen Spaß gemacht.
Ja, es gab sie ja schon, die Wunder im Weserstadion. Allerdings, davon war die Mannschaft gestern richtig weit entfernt. Werder hat keine Nadelstiche, keine Akzente setzen können. Lag denn die desaströse Leistung rein an der Übermacht der Bayern und am Klassenunterschied? Oder müssen sich die Grün-Weißen auch mal kräftig an ihre eigene Nase fassen?
Also es lag natürlich viel an der Übermacht der Bayern, die wirklich ein Top-Spiel abgeliefert haben, von der ersten Sekunde voll da waren. Da hatte man ja so ein bisschen die Hoffnung, dass sie nach diesen 9:2 gegen Zagreb sagen, Mensch, das machen wir in Bremen auf der linken Arschbacke, sitzen wir das ab. Aber die haben beide Arschbacken zusammengekniffen und sind dann losmarschiert. Das hat Werder schon von Anfang an den Zahn gezogen, aber mehr ist das trotzdem. Viel zu wenig gewesen von Werder, keine einzige gelbe Karte, da wurde kein Zeichen gesetzt. Die waren so weit weg von Bayern, dass sie nicht mal in der Lage waren, sie zu faulen. Das kennt man. Wer Fußball spielt, weiß, dass das übrigens das Allerschlimmste ist. Wenn du nicht mal mehr in der Lage bist, den Gegner zu faulen, weil er auch dafür zu schnell ist. Boah. Und das haben alle gespürt im Stadion, die Spieler sowieso. Haben sie hinterher aber auch, das muss man sagen, also an die eigene Nase packen, hast du ja vollkommen recht, ist richtig. Haben sie gesagt, haben sie gemacht auch hinterher und das fand ich auch ganz gut so.
Man mochte ihnen zurufen, zwischendurch aufwachen, aber auch das hätte nichts gebracht, denn der Fan stand ja wie eine Wand hinter seiner Mannschaft gestern. Die Ostkurve hat gebebt, hat alles nichts gebracht. Starten wir mal rein in den Meinungsreigen mit dieser Nachricht hier, die uns erreicht hat. Zetti und die Latte haben heute mehr gerissen als die gesamte restliche Mannschaft. Eine Niederlage gegen so starke Bayern einzufahren, kann man der Mannschaft nicht ankreiden. Aber null Torschüsse, wie geht das denn? Habt ihr eine Erklärung dafür? Ja, Björn, du hast es gerade gesagt, warum haben die nicht mal versucht, nach vorne zu gehen? Ich meine, die haben sich gleich zu Beginn ja schon sehr, sehr tief fallen lassen.
Ja, das muss man von zwei Seiten betrachten. Zum einen haben sie, war mein Eindruck, versucht, also der Plan war schon, sich tief zu stellen. Das haben die Spieler hinterher auch gesagt. Das war schon die Idee, sich ein bisschen tiefer zu stellen, um dann nach Ballgewinn sofort nach vorne zu spielen und dieses Direktspiel, was die ja diese Saison wirklich schon oft gezeigt haben, da mit den Bayern dann weh zu tun. Das Problem war, dass dieses Direktspiel überhaupt nicht geklappt hat. Aus zwei Gründen. A, haben die Bayern das sehr, sehr gut zugestellt und zum anderen fehlte selbst die Qualität dafür. Ne? Also dieses Direktspiel hat überhaupt nicht funktioniert. Und nach 5-6 Minuten, wenn du dann merkst, da geht nach vorne gar nichts. Man muss ja dazu sagen, dass auch die Stürmer vorne nicht einen einzigen Ball halten konnten. Gegen Upamecano und gegen Kim waren Grüll und Duxch völlig überfordert. Also keine Chance gegen die. Und dann war ganz schnell der Wille gebrochen. Der darf aber nicht so schnell gebrochen sein, aber er war's.
Ja, er war's. Und da hören wir doch mal rein, was unser Taktikexpert und Deichstubenfreund Tobi Escher zur Partie sagt. Sein analytischer Beitrag fällt folgendermaßen aus.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Werder blieb gegen Bayern München chancenlos. Und das im Wortsinne. Nicht einen einzigen Torschuss gaben die Bremer ab. Das lag daran, dass die Dominanz der Bayern einfach viel zu hoch war. Werder hat zwar versucht, kompakt zu verteidigen, dazu haben sie sich in einem 5-3-2-System aufgestellt. Das Mittelfeldtrio sollte zusammen mit den Stürmern die Passwege ins Zentrum schließen. Doch die Bayern haben im Zentrum eine viel zu hohe Überzahl kreiert. Immer wieder sind die Außenverteidiger ins Zentrum gezogen, haben sich vor Joshua Kimmich und Alexander Pavlovic postiert. Im Zentrum gab es dadurch viel zu viele Spieler abzudecken. In der ersten halben Stunde haben die Bremer es noch ganz gut gemeistert, diesen Spagat zu schaffen zwischen rausrücken und immer wieder zurückfallen. Danach, nach dem 0:1, jedoch kaum mehr. Was den Bayern außerdem gelang, ist, sämtliche Ballbesitzmomente der Bremer sofort abzuwürgen. Sie haben auf dem ganzen Feld ein 1-gegen-1-Pressing hergestellt, haben Bremen nach außen gelockt und dann dort zugeschlagen. Das hat man besonders beim Treffer zum 0:1 gesehen. Was Werder eben noch im Januar gelang, beim überraschenden Sieg in der Allianz Arena immer wieder Ballbesitzmomente zu haben und zu kreieren, das gelang in diesem Spiel überhaupt nicht mehr. Zur Halbzeitpause hatten sie nur 25% Ballbesitz. Einzig in den ersten 10 Minuten nach der Pause gab es eine kurze Phase, bei der Bremen mit den Bayern mithalten konnte. Ansonsten war es aber ein komplett einseitiges Spiel. Die Bayern haben mit ihrem Positionsspiel Werder dominiert, haben mit ihrem Pressing es geschafft, dass Werder praktisch keinen Ballbesitz hatte und haben am Ende auch verdient mit 5:0 gewonnen.
Ja, top Tobi. Björn, man könnte das im Grunde mit einem Wort überschreiben. Pure Überforderung sind zwei Wörter, gebe ich zu.
Ja, was mich daran, also alles richtig, was Tobi sagt, sowieso immer richtig, was Tobi sagt, ganz, ja, ganz klar, unser Taktikexperte. Mir fehlt nur eine Sache dabei, also als Fußballer, als jemand, der auch auf der Tribüne sitzt und durchaus auch so ein bisschen mitfiebert, natürlich total neutral, aber ich fieber ja doch mit.
Neutral und mitfiebern, selbst, interessant.
Ja, und selbst auch mal ein bisschen gekickt zu haben. Also, was mich total geärgert hat, ist, dass die überhaupt nicht mehr angegriffen haben. Also, da war immer diese Angst zu spüren, ich gehe mal lieber nicht drauf, weil ich Angst habe, dass der Musiala, der Olise oder wer auch immer mich dann ganz blöde aussehen lässt und an mir vorbeigeht. Aber so kannst du nicht verteidigen. Du musst irgendwann auch, musst du in diese 1-gegen-1-Situation gehen und dann musst dir im Zweifel dein Kollege helfen. Aber Werder war ja irgendwann in dem Modus zu sagen, lass die da mal ein bisschen rumspielen, wir gehen da mal hin. Mhm. Und das, die Bayern haben dann so viel Sicherheit bekommen und irgendwann kombinieren sie sich dann durch. Da war überhaupt nichts mit wehtun, mit eklig sein. Ich bin da, ich tritt dir hinten auf die Füße. Ich versuche mir den Ball da mal wegzuspitzeln. Die waren so weit weg, was ich vorhin schon gesagt habe. Und das darf dir halt nicht passieren. Das haben alle anderen Gegner zuletzt auch besser gemacht. Selbst Kiel, die haben zwar auch mit 6-1 einen auf die Nase gekriegt, aber die haben den Bayern wenigstens mal ein bisschen wehgetan und auch selbst mal noch Szenen kreiert und davon war Werder weit entfernt. Und das ist das Enttäuschende, dass die Bayern eine Übermannschaft im Moment sind und einen super Flow haben. Gar kein Problem. Ja. Und das weiß auch jeder, ist auch nicht schlimm, aber das ist das, was man wirklich so als Ärgernis mitnimmt. Ohne dass ich jetzt den Stab über diese Mannschaft brechen will, sowas passiert natürlich auch mal und wir sollten jetzt auch aufhören, alles gleich in Grund und Boden zu reden, was in den letzten Wochen war. Aber jetzt speziell auf dieses Spiel bezogen, war das wirklich ärgerlich. Und da, vielleicht ist das auch noch ein Problemchen, was man jetzt gemerkt hat, Marco Friedl nicht dabei. Es fehlt dann auch derjenige, der da mal sagt, Leute, das lassen wir uns hier heute nicht gefallen. Leute, jetzt geht mal ran da. Da habe ich keinen auf dem Platz
von
gesehen.
Hast du nicht gesehen. Also so ein bisschen in Ehrfurcht erstarrt, war immer so mein Gedanke. Ja, ja. Fragt man sich ja auch, was macht das mit so einem Keke Top, wenn der da plötzlich auf dem Platz steht mit einem Harry Kane und so weiter. Aber gut, das sind dann nochmal so persönliche Dinge. Da musst du aber als Spieler ja auch im Grunde drüber stehen und sagen, okay, David gegen Goliath, die Karten sind so gelegt, aber trotzdem gehe ich da mit um.
Ich kann noch eine Sache dazu sagen, weil wir haben hinterher mit Niklas Stark gesprochen und der hat was ganz Schönes gesagt, wie ich fand. Also ich lese das mal vor, ich habe mir das extra aufgeschrieben, damit ich das nicht vergesse. Man muss auch mal ein 1-gegen-1 gewinnen, um in die richtige Stimmung zu kommen. Vor allem gegen solche Bayern. Ja, und das ist genau das Problem. Werder ist überhaupt nicht in diese Stimmung für dieses Spiel gekommen, außer direkt nach der Pause.
Genau, da lief's ja irgendwie mal so 10 Minütchen gut, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber gehen wir mal einen Schritt vor dem anderen. Denn was natürlich diese Nichtleistung noch unterstreicht, sind die Expected Goals bei Werder. Die lagen nämlich gleich 0,0. Und du hast Coach Ole Werner ja gestern in der Pressekonferenz gefragt, wie sehr ihn das eigentlich schmerze. Wir hören mal rein, wie seine Antwort ausgefallen ist.
Ja, was heißt Schmerzen? Es ist eine Konsequenz aus dem Unterschied, den man heute gesehen hat zwischen zwei Mannschaften. Und ich glaube, wir haben zu Beginn der zweiten Halbzeit ein, zwei Situationen, wo wir in den Strafraum kommen, wo wir dann den letzten Ball nicht anbringen. Wir haben auch zum Ende des Spiels ein paar Situationen, wo wir sicherlich abschließen können. Wenn ich an Keke denke, wenn ich an Senne denke, wo dann dieser Wert anders aussehen könnte, ja, wo uns generell dann in diesen Situationen vielleicht Zielstrebigkeit gefehlt hat, aber so wie ich es gesagt habe, wir haben es kaum geschafft, mal einen Weg nach vorne zu finden. Wenn eine Mannschaft 1-gegen-1 verteidigt, musst du dich in der letzten Reihe behaupten können, musst du auch irgendwo eine Geschwindigkeit haben, um in der Tiefe oder um die Tiefe bedrohen zu können. Wir haben das nur in Phasen überhaupt mal geschafft, wirklich in diesen Räumen oder in diese Räume zu kommen. Und wenn wir da waren, waren wir sehr, sehr unsauber oder eben halt auch nicht wirklich zielstrebig genug. Deshalb ist es einfach eine Konsequenz aus dem Unterschied heute zweier Mannschaften. Und ob der Wert jetzt bei 0,0 ist, ja, natürlich hätte ich mir gewünscht, dass wir gerade auch in den Situationen zweite Halbzeit zum Ende dann zumindest einen Schuss auch aufs Tor abgeben und dann nicht nur bis dahin in diesen wenigen Situationen ordentlich spielen, sondern dann eben halt auch einen Abschluss nehmen. Aber unterm Strich hätte es sicherlich heute an dem Spiel relativ wenig geändert.
Ja, Björn, da war jetzt einiges drin. Ich würde gerne mal auf dieses Thema unsaubere Pässe kommen, weil es immer wieder eines ist. Und das hapsen die Bayern natürlich sofort weg, wenn du da unpräzise bist. Also im Umkehrschluss die Frage, wie kriegst du in so ein Spiel mehr Präzision und wie schaffst du es auch, zielstrebiger zu agieren?
Naja, mehr Präzision kriegst du, wenn du die Bayern-Spieler kaufst, die halt dir eine höhere Garantie für Passsicherheit geben. Und das kostet halt Geld. Du hast ja vorhin selber gesagt, was der Kader des FC Bayern wert ist und was der Kader von Werder wert ist. Das ist halt ein Qualitätsunterschied. Und natürlich wird so eine Passsicherheit oder Passgenauigkeit fällt dann extrem auf, wenn zwei so unterschiedliche Mannschaften aufeinander treffen. Du hast halt gegen die Bayern noch weniger Zeit, als du ohnehin in der Bundesliga Zeit hast, um Lösungen zu finden. Und zwar gilt das für denjenigen, der den Ball hat und vor allen Dingen auch für denjenigen, der den Ball bekommen soll. Und dieses Zeitfenster ist so klein und das wird durch Qualität entschieden. Und die war bei den Bayern halt wesentlich größer als bei Werder. Und dann kannst du das maximal als Underdog mit ganz viel Kampfkraft und Überzeugung fies sein Wettmachen. Da muss natürlich alles passen an so einem Tag. Mhm. Aber das war gestern deutlich zu sehen. Das ist dann halt einfach der große Qualitätsunterschied. Natürlich kannst du das den Spielern vorwerfen, aber dann würden sie halt beim FC Bayern München spielen. Deswegen spielen sie bei Werder Bremen. Und vielleicht entwickeln sie sich auch nochmal, um besser zu werden, um bei Bayern zu spielen. Habe ich gestern keinen von gesehen. Du siehst es ja in Ansätzen. Ist ja nicht so, als wenn die Werder-Profis kein Fußball spielen können. Also bitte nicht falsch verstehen.
So, und ich meine, wir sprechen, dass ich da mal kurz reingrätsche. Ne? Wir sprechen ja natürlich absolut von diesem Klassenunterschied. Wir reden aber auch davon, dass im Januar 2024 das Spiel für Werder entschieden wurde mit einem 1-0. Klar war Bayern da in der Lage, die hatten viel Unruhe innerhalb ihres Kaders, die hatten dieses Trainerthema. Aber es ging ja trotzdem was. Also das muss sie ja auch erstmal auf den Platz kriegen.
Es geht ja immer was, aber natürlich, dass Mannschaften von der Qualität von Bayern halt sich die Wahrscheinlichkeit kaufen oder die Garantie kaufen, solche Spiele gegen Werder, da gewinnen die Bayern halt 9. Bei Bayern gegen Werder sind es sogar 33 von 34, die sie gewonnen haben gegen Werder. Ne? Also das ist schon, das ist einfach so, das muss man hinnehmen, aber trotzdem kann man das besser machen, wenn man halt nochmal einen anderen, ich will nicht sagen Einsatz, weil es war ja nicht so, als wenn die nicht gewollt hätten. Mhm. Sie konnten einfach nicht und dann musst du halt über diese Schwelle gehen, was Niklas Stark auch gesagt hat, es zu schaffen, dann es ist so extrem schwierig, wenn du als Spieler immer nur hinterherläufst. Ja, das ist ja das, was wir alle kennen. Du kriegst keinen Zugriff und das hat Niklas Stark auch nochmal gesagt, dich dann immer wieder zu motivieren, du merkst einfach scheiße, wir haben keine Chance. Das ist echt extrem schwierig. Da muss man die Mannschaft ein bisschen in Schutz nehmen, aber da muss dann trotzdem noch mehr kommen. Und wenn es nicht gelingt, musst du dir die Kritik hintergefallen lassen, die jetzt auf sie einprasselt.
Ja, genau. Und da gucken wir jetzt mal auf Marvin Ducksch. Der hatte am Misserfolg leider auch gestern seinen Anteil. Für ihn war ja schon nach der ersten Halbzeit Feierabend. Er konnte in den ersten 45 Minuten, muss ich auch sagen, nicht so viel reißen. Hatte ein paar unglückliche Szenen. Von dir hat er die Note 5,5 bekommen. Das ist fast die Höchststrafe. Was hat dich dazu gebracht, so scharf auszuteilen?
Naja, weil er überhaupt kein Faktor war. Ne? Also das war, er ist ja dann auch nicht mal kämpferisch. Also bei Marvin Ducksch sieht das natürlich auch mal ein bisschen anders aus, wenn er kämpft, als wenn das zum Beispiel Marco Gröhl macht, der sich ja voll reingehauen hat. Wobei der auch chancenlos war gegen Kim und Upamecano. Also wirklich völlig chancenlos. Und bei Ducksch ist es dann so, dann hat er noch mal eine Szene gehabt oder zwei. Einmal eine Hereingabe, die einfach schlecht war, da hat er überhastet reagiert und dann noch diesen Freischuss hereingab, wo du sagst, Mensch, jetzt haben sie mal eine Szene davon, als der Gröhl gefoult worden war und jetzt können sie mal etwas, fast wie eine Ecke, ein bisschen besser sogar noch. Ja, und dann ist die so geht die so rein, dass der am ersten Pfosten der Bayern-Spieler, ich weiß gar nicht, wer es war, den sofort wegköpfen kann. Das ist einfach richtig schlecht gewesen. Der ist überhaupt nicht in dieses Spiel reingekommen. Was natürlich schwierig war, als Stürmer hast du da vorne eh kaum Land gesehen und kaum Bälle bekommen. Muss man ihn da vielleicht in Schutz nehmen? Ich fand es richtig schlecht von ihm und total nachvollziehbar, dass Ole Werner ihn ausgewechselt hat. Aber überrascht war ich trotzdem, weil so langsam wird die Luft offensichtlich ein bisschen dünner für Marvin Ducksch. Ist ja häufiger in der Vergangenheit ausgewechselt worden.
Ja.
Weil es auch mal taktische Gründe gab, weil es einen Platzverweis gab und sowas. Aber jetzt schon zur Pause, da bin ich mal gespannt, wie Marvin Ducksch damit umgehen wird.
Ja, ist ein Signal auf jeden Fall vom Coach. Und was ja dann spannend war, du hast es eben schon kurz angesprochen, nachdem Marvin Ducksch und Marco Grüll ausgewechselt waren, haben ja Derek Köhn und Keke Topp übernommen. Und die haben die Münchner ja dann so ein bisschen höher angelaufen, konnten das Spiel ein bisschen verlagern. Und da hatte ich, muss ich zugeben, und wir haben ja nebeneinander gesessen, dass wir nicht noch Händchen gehalten haben, war alles bei dem Spiel. Für ein paar Minuten dachte ich, da könnte noch was gehen. Markus aus Norderney schreibt dazu, im Sturm muss ganz dringend über eine Umbesetzung nachgedacht werden. Das kann so nicht weitergehen. Also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Ducksch künftig häufiger angezählt werden könnte, wie sieht denn jetzt die gute Alternative aus? Und hast du es ebenfalls wahrgenommen, dass die beiden da ein bisschen mehr Sommer gemacht haben?
Boah, das war aber vielleicht ein Sonnenstral oder so. Wenn
das Lauslüftchen.
So, also, jetzt mal ganz ehrlich. Also, Derek Köhn hat links verteidigt oder linker Schienenspieler dann für Felix Agu. Der ist auf die rechte Seite gegangen, hat er da auch nicht besser gemacht als vor auf der linken Seite, aber ist ein anderes Thema. Dafür ist Mitchell Weiser in den Sturm gegangen, neue Variante. Und Keke Topp ist ganz klassisch als Zielspieler, als Zielstürmer vorne reingegangen. Derek Köhn hat stark begonnen, also mit seinem Tempo 1 war richtig schöne Szenen gehabt, auch ins 1 gegen 1 gegangen. Das hat Werder in der ersten Halbzeit total gefehlt. Übrigens, das wäre dann so ein Jin Ma gewesen, der gerade verletzt ist. Ne? Einer, der mal Tempo macht, der die Bayern ärgert. Das hat der Derek Köhn gemacht, das fand ich gut. Keke Topp hatte gleich eine gute Balleroberung am eigenen Strafraum. Da gab es dann gleich mal 10 Applaus. Und dann hat man bei Keke Topp aber auch gesehen, dass er letztes Jahr noch zweite Liga gespielt hat. Ja, die Gegner dann irgendwie Osnabrück hieß und eben nicht Bayern München. Oh, Entschuldigung, nach Osnabrück. Habe ich überhaupt nichts gegen, nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht. Ganz im Gegenteil. Aber bei Keke Topp war auch ganz schnell dieses Eimer aufblitzen von dem, was er drauf hat. Er hat sich da nochmal ein bisschen anders präsentiert, weil er einfach nochmal ein anderer Typ ist und noch ein bisschen mehr Wucht reinbringt. Aber auch bei den langen Bällen, der geht ja auch nicht richtig zum Kopfball und springt so ein bisschen in die Spieler rein. Das war, ich will ihm nichts Böses, aber auch mehr so Alibi kämpfen. Der hat alles probiert, haut alles rein. Aber ich meine, dann versucht er im Strafraum noch zwei Spieler auszuspielen. Das kannst du gegen die Bayern nicht machen. Das schaffst du nicht als Keke Topp. Ja, hätte es ihm besser gestanden, vielleicht mal die berühmte Pike rauszuholen und da mal raufzuhauen und dann vielleicht auch endlich mal den einzigen Torschuss dazu haben. Nein, das war nicht viel besser. Ja, Sturmbesetzung wird spannend in Zukunft. So, Jin Ma fehlt, wirklich, muss man ganz deutlich sagen. Ich bin aber der festen Überzeugung und wir sollten ihn jetzt auch wirklich bitte nicht in Grund und Boden reden. Spielerisch brauchst du einen Marvin Ducksch im Moment noch in der Mannschaft, definitiv, weil da fehlt einfach Kreativität, wenn er nicht da ist. Du musst halt jetzt den geeigneten Partner dafür finden, ob das jetzt Keke Topp oder Marco Grüll ist. Das muss ich im Training zeigen. Beide haben sich jetzt nicht aufgedrängt dafür, nächste Woche gegen Hoffenheim von Beginn an zu spielen. Diese Weiser-Nummer, den nach vorne zu ziehen, das haben, wurde hinter uns gesagt, wurde im Training geübt in der Woche davor. Das war wohl eine Idee vom Trainer. Hat am Anfang ganz gut funktioniert, fand ich. Konnte man ja sehen, deine 10 Minuten, wo du ja aufgesprungen bist zwischendurch. Und ich dachte, Mensch, jetzt geht's hier aber richtig ab. Das hat Mitch Weiser auch ganz gut gemacht, aber das war auch ganz schnell wieder vorbei. Und ich hatte das Gefühl im Gespräch mit Mitch Weiser, ist nicht was ich super gerne spiele, bleib lieber auf meiner rechten Seite. Und Peter Niemeyer, mit dem haben wir auch noch gesprochen, sagte, naja, das ist vielleicht mal im Spiel eine Variante, aber von Beginn an glaubt er das eher nicht, weil Mitch Weiser auch zu wertvoll ist auf seiner rechten Außenbotte.
Ja, Sebi aus Gütersloh hat dazu übrigens noch geschrieben, ich fand die Wechsel spannend, in Klammern positiv gesehen, weil mir die Variante mit Weiser auf der 8 gut gefallen hat. Vielleicht etwas für die Zukunft, so sein Gedanke dazu.
Absolut, ich muss das auch ehrlicherweise sagen, ich fand das auch gut vom Trainer. Man hat auch wirklich gesehen, dass er damit eingewirkt hat. Ist ja auch oft kritisiert worden. Immer Ole Werner nimmt keinen Einfluss aufs Spiel. Das war ein deutlicher Einfluss aufs Spiel. Ist natürlich doof, wenn du dann das 3-0 kriegst durch einen eigenen, das war Romano Schmid, der ja dann den Fehlpass gemacht hat. Also auch wieder erzwungen auch von den Bayern, muss man ehrlicherweise sagen. Und dann war natürlich, dann ist das in sich zusammengebrochen. Aber das war schon eine Maßnahme, die gewirkt hat. Und da hätte man ganz gerne noch ein bisschen mehr von gehabt. Wobei ich das Gefühl hatte, nee, gegen diese Bayern und diese Bremer in der Verfassung, nein. Und ja, man muss auch mal wirklich mal sagen, bei Kicketop hat man gestern auch gesehen und bei Marco Grull auch, bei beiden, sie kommen halt nicht aus, sie kennen die Bundesliga noch nicht. Und wenn es dann gegen die obere Spitze geht, ja, ist für die Luft dünn. Das ist aber auch normal, ganz ehrlich. Das wäre jetzt, also wenn Kicketop die Bayern jetzt in da vor ganz große, ja, Probleme stellen würde, die jetzt auch noch in Form sind, naja, bitte, dann wäre aber richtig hier was los.
Ja, nochmal vielleicht ein Wort zu Marco Grüll, weil der ja gestern erstmals in der Startelf war. Und ich mache immer die Interviews vorm Stadion, da sagt ein Fan zu mir, das sei ja nicht ganz fair, dass er jetzt von Anfang an ran müsse, ausgerechnet gegen die Bayern. Naja, da kann man ja dagegen halten, es hätte auch die ganz große Chance für ihn sein können. Grüll, du hast es schon gesagt, hat sich in die Zweikämpfe geworfen. Ich fand, der war extrem körperlich, er hat nur leider keinen für sich entscheiden können. Welche Qualitäten hat er denn bisher gezeigt? Also wir wissen, klar, er muss noch Spielminuten für Werder sammeln in der Bundesliga, aber vielleicht mal so skizziert die letzten Wochen. Was sagst du so über ihn und was denkst du?
Ja, das fällt mir total schwer, muss ich echt sagen. Also ich weiß das noch nicht. Er soll ja sehr schnell sein, hieß es immer. Der soll sehr wuselig sein, hat Ole Werner uns erklärt. So ganz so viel davon habe ich noch nicht gesehen. Ich habe das Gefühl, der hat seine Rolle noch nicht so wirklich gefunden. Und weiß auch noch nicht so ganz genau, wie er sich da einbringen soll. Man sieht schon, dass er natürlich Fußball spielen kann. Wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Aber so, naja, so richtig einschätzen kann ich den noch nicht. Und ich glaube, das geht seinen Kollegen noch genauso. Ich denke mal, das wird noch ein bisschen dauern. Und ich bin gespannt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der gegen Hoffenheim wieder in der Startelf stehen wird. Das würde mich wundern. Ich glaube, dass Ole Werner sich da was anderes ausdenken wird. Und da bin ich echt mal gespannt.
Was denn? Was glaubst du, wie er aufstellt?
Ich glaube, dass er dann doch wieder nochmal auf Kicketop setzen wird und Grüll dann bringt. Aber schwer zu sagen. Also vielleicht will er auch diese Mitchell-Weiser-Nummer doch nochmal ausbauen, weil es vorne einfach fehlt. Da merkst du halt, es ist dann doch dünn da vorne.
Ja.
Obwohl du eigentlich genug Leute hast, aber du hast natürlich mit Kicketop und Marco Grüll zwei Spieler geholt, bei denen das dauern kann. Andererseits, wenn du sie ranführen willst, musst du sie spielen lassen, weil nur durch Spiele in der Bundesliga werden sie auch besser. Mhm. Also einer von den beiden wird er dann am Ende bringen müssen, weil sonst kommst du ja auch keinen Schritt voran.
Ne? Ja, es tut halt richtig weh, dass Justin Ginmar fehlt, der ja seit der Partie gegen Mainz am Sprunggelenk verletzt ist, 4 bis 6 Wochen, so die Prognose. Dauert das Ganze, wird er ausfallen. Florina aus Verl hat dazu folgende Gedanken.
Wäre ja wirklich weh tut oder wessen Ausfall ist ja der von Ginmar, weil daran sieht man doch mal, dass wäre das Kader einfach echt für solche Fälle nicht breit genug ist und gegen Bayern musst du halt auch ein bisschen Tempo reinbringen. Hat Werner mit Köhn ja auch gemacht, aber ja, so ein Ginmar fehlt dann natürlich echt, wobei ich irgendwie mich immer noch damit schwer tue, an einen Sieg oder etwas Zählbares zu glauben, selbst wenn Ginmar dabei gewesen wäre, weil da fehlte einfach zu viel an allen Ecken und Enden.
Ja, Björn, da liegt ja genau der Hase im Pfeffer und das ist das altbekannte Gefälle in der Liga. Heißt das jetzt eigentlich im Umkehrschluss, Werder wird auf Dauer und wenn es gut läuft, nie über das Mittelfeld der Tabelle hinwegkommen, weil der Weg nach oben durch einen klaren Klassenunterschied im Kader schlichtweg versperrt ist?
Ja, was für eine Grundsatzfrage hier sonntags morgens, meine.
Ja, du, das also, ist ja, also ich weiß, du musst dir das so vorstellen übrigens. Ich sitze hier mit Kaffee, Wasser und im Schlafanzug. Ist der einzige Job, den man im Pyjama machen kann. Und da kommt man schon mal auf solche Philosophien.
Naja, also ich sag mal so, dass der Weg nach ganz oben oder zumindest ins obere Drittel oder Viertel extrem schwierig ist. Brauchst du eine gucken, Dortmund, Leipzig, Bayern, habe ich noch irgendjemand vergessen? Leverkusen natürlich den Meister, sorry. Da sind schon mal 4 Mannschaften, die Lichtjahre weg. Die haben ja, du hast es ja bei Bayern gestern gesehen, was sie da noch einwechseln können. Dann kommt Stuttgart, Frankfurt und das muss, also da ist Werder auch weit von entfernt, aber das kann ja so diese Blaupause sein. Du musst halt einmal mal da oben reinrutschen und dann musst du halt in der Champions League Geld verdienen und noch viel wichtiger, du musst einen Spieler entwickelt haben, der möglichst für 80 Millionen von irgendeinem dieser superreichen Vereine gekauft wird. Dann hast du selber Geld, dann kannst du auch loslegen und dann kannst du dich da so ein bisschen reinkaufen in diese Geschichte. Aber die Vereine werden immer das Problem haben, ab Platz 4, dass ihnen dann am Ende dann doch ein bisschen das Geld fehlt, wenn sie da mal falsche Entscheidungen treffen und es dann mal nicht so läuft. Aber darüber sollte man sich nicht zu sehr den Kopf zerbrechen. Erstmal geht es ja darum, the best of the rest zu werden sozusagen. Also wenigstens so auf ab Platz 8 dabei zu sein. Also in dieser Sphäre. Und das wird schwierig genug. Und der Kader ist so, da hat halt einfach nicht mehr Geld, um noch mehr Leute zu holen. Und du kannst nicht noch 2 Stürmer mehr im Kader haben, das geht einfach nicht. Ne? Also von daher, wenn dann Ginmar ausfällt, dann hast du halt diesen Kader so. Und da sollte man jetzt nicht lamentieren, sondern du musst diese Spieler ja auch entwickeln und das wird auch getan. Und Lasst uns nicht mit Bayern vergleichen, das bringt eh nichts.
Nee, das wollen wir nicht. Wen wir aber gestern zusätzlich schmerzlich vermisst haben, ist Marco Friedl. Nach dem Mainz-Spiel rot gesperrt für 2 Spiele. Und eine Nachricht dazu hat uns aus Brandenburg erreicht. Ich zitiere, ohne Friedl läuft in der Abwehr leider nichts. Gegen Top-Teams stößt dann eben auch der zuverlässige Jung an seine Grenzen. Und warum ein Pieper Malatini vorgezogen wurde, sollte man Ole bitte auch mal fragen. Gut, machen wir eins nach dem anderen. Also erstmal, Marco Friedl als Kapitän und Abwehrchef hätte gestern gegen seinen Ex-Club wirklich Akzente setzen können. Wie sehr hat er gefehlt und wie schaust du insgesamt auf die Leistung der Defensive gestern?
Also Marco Friedl hat natürlich gefehlt, sowohl als Organisator da und Stabilisator und Zweikämpfer und dann vor allen Dingen auch mit seiner Mentalität. Niklas Stark hat das gut gemacht, gut hat gestern gar keiner was gemacht. hat das solide gemacht und hat sich hinter dem Niveau von allen anderen angepasst. So muss es richtig heißen.
Aber du bist immer noch so in Fahrt, ne? Also dein Aussager fand ich schon echt richtig gut, aber das tut dir richtig weh, oder?
Ja, das nervt halt. Aber Marco Friedl hätte sich das alles nicht so gefallen lassen. Also da bin ich mir ganz sicher, der wäre da anders nochmal zur Sache gegangen und der wäre auch nicht ohne gelbe Karte nach Hause gegangen, vor allem nicht gegen seine Bayern. Das hätte der als persönliche Beleidigung angesehen, glaube ich einfach. Und irgendjemand hätte der dann hinter schon noch umbegrätscht oder irgendjemand beschimpft oder beleidigt natürlich nicht, sondern
das irgendwie. Wollen wir auch nicht. Der antreibt, der die Leute zusammenhält.
Genau, also der hat definitiv gefehlt. Und jetzt zu der Geschichte mit Anthony Jung, sage ich ganz kurz, es ist wie es ist. Das ist ein solider Abwehrspieler, auf den du dich eigentlich grundsätzlich verlassen kannst. Gestern war das alles zu schnell für ihn. Ganz einfach, das wissen wir auch. Feierabend. Und dann die Entscheidung, Pieper Malatini.
Ja.
Ja, da kann man wieder viel drüber diskutieren. Malatini wäre die Sicht zur Zukunft gewesen, aber der ist in den letzten Wochen auch nicht so stabil gewesen. Ich hätte mich, glaube ich, selber auch für Pieper entschieden, weil ich geglaubt hätte, dass der sich da besser reinbeißen kann. Was bei Pieper natürlich das ganz große Problem war, der hat die Bälle auch nur alle weggekloppt, wenn er sie hatte. Und das hilft deiner Mannschaft auch nicht wirklich. Es ist schön, wenn du mal einen Ball eroberst und einen Zweikampf gewinnst, aber wenn du den dann natürlich gleich wieder ins Aus knallst, ist dir da jetzt auch nicht wahnsinnig viel mitgeholfen. Ich weiß nur nicht, ob der Malatini gerade besser drauf ist. Und so ein Bayern-Spiel hätte den vielleicht auch komplett zerstören können. Deswegen kann ich die Entscheidung des Trainers nachvollziehen. Klar, wenn du junge Spieler entwickeln willst, musst du sie vielleicht da in dieses eiskalte Wasser schmeißen. Ole Werner hat sich da anders entschieden, ist durchaus nachvollziehbar. Bin mal gespannt, wie er da nächste Woche mit umgeht. Da fehlt ja Marco Friedl auch nochmal.
Genau, und grundsätzlich nochmal mit dir hinter die Kulissen geguckt, denn du kriegst ja diese ganzen Schwingungen nach so einem Spiel mit. Wie war das gestern in der Mixzone? Wie war es bei der Pressekonferenz? Und vor allem, was haben die Spieler jetzt für eine Strategie, aus diesem Tal der Tränen wieder rauszukommen und da wirklich auch verlässlichen Haken hinter zu machen? Also müssen die vielleicht einfach mal eine Runde an die Bar oder was hilft da jetzt?
Ja, das war ja, wir haben beide denselben Ansatz, ne? Also da ticken wir einfach ähnlich. Wir kommen aus dem Sauerland. Kann dann halt ein Bier trinken, es ist so. Und ich habe mal Niklas Stark nämlich auch gefragt, Mensch, die Bayern, die gehen am Sonntag aufs Oktoberfest. Wäre das nicht für euch auch ein guter Plan? Sagt er, das ist das Beste, was wir machen können. Ab zum Oktoberfest oder irgendwo hin.
Aber nach Bayern wollen wir doch jetzt nicht wirklich. Also das macht doch
keinen
Sinn.
Aber es ging ja einfach nur darum, irgendwo mal hin und wie man das dann so macht. Es ist nicht immer eine gute Idee. Das ist nicht immer die Lösung. Ne, da hier müssen wir auch ein bisschen Bildungsradio machen.
Absolut, nein. Das meinte ich auch nicht. Aber es ging mir vielleicht so, also die Bar sinnbildlich für den Kopf freikriegen und was anderes tun und sich ablenken. Und wie gesagt, auch einfach diese Zäsur für sich machen. Weil ich finde halt, und da rutschen wir als Journalisten ja auch immer schnell rein, wir haben ja einen ganz guten Saisonauftakt von Werder gesehen.
Ja, eben.
Und jetzt ist man halt schnell dabei, nach so einer Klatsche und nach so einer desaströsen Leistung dann wieder irgendwie alles anzuzählen und durchzuanalysieren. Und da finde ich, ist es ja auch mal gesund, einen klaren Punkt zu setzen. Und
das war gestern in der Mixzone so deutlich zu spüren. Alle waren sich einig, das war scheiße, das war Schrott, das war gar nichts. Ja, aber keiner wollte jetzt auch den anderen beschimpfen oder sowas, sondern weil es waren ja auch alle schlecht und es gab jetzt auch keiner, der daran schuld war, außer man selbst. Und es war aber gegen die Bayern. Großes Thema gestern, möglichst schnell abhaken, analysieren sicherlich, aber was willst du analysieren? Und da halte ich es dann so ein bisschen wie, ich glaube, Ole Werner hat es gesagt, naja, wir spielen ja zum Glück nicht jede Woche gegen die Bayern. Ne? Also, was bringt dir jetzt auch die Analyse gegen die Bayern, wenn du nächste Woche gegen Hoffenheim spielst? Das ist ein ganz anderes Spiel. Die werden das ganz schnell abhaken, die werden heute so, ich glaube sogar, ich könnte mir gut vorstellen, dass Ole Werner auf die ganz große Analyse verzichten wird. Also wenn ich jetzt Trainer wäre, bin ich kein großer Trainer gewesen, also gar nichts war ich als Trainer, doch einmal und dann schön einen auf die Nase gekriegt. Aber es ist ein anderes Thema. Und ich glaube, ich würde da gar nichts sagen. Ich würde sagen, komm, mach einen Haken hinter dieses Kackspiel. Vielleicht einzelne Szenen mit jungen Spielern nochmal zu zeigen, da kannst du dich so und so verhalten. Ja. Da musst du vielleicht mal da so Sachen rausziehen. Aber das große Ganze würde ich gar nicht mehr analysieren. Wird den Jungs jetzt, die werden heute Nachmittag haben sie frei, Montag haben die frei. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie Dienstag auch noch frei kriegen, weil das nächste Spiel ja erst am Sonntag ist, um dann wieder in den normalen Rhythmus zu kommen. Und dann abhaken und weitermachen und das nächste Spiel besser machen. Und das ist das Einzige, was du mit so einem Spiel machen kannst. Und vor allem nie wieder Bayern gucken oder so.
Also. Ja, ich lösche das jetzt auch von meiner Festplatte, ganz ehrlich. Wenn wir jetzt hier gleich den letzten Satz gesprochen haben, ist es für mich auch passé. Dann war das ein sonniger Nachmittag im Weserstadion. Ja, wir hatten eine nette Unterhaltung zwischendurch, weil wir auch einfach mal Zeit hatten zu plaudern. Und Punkt. So, deswegen lass uns mal, nachdem wir jetzt den dicken Haken dran gemacht haben, nochmal so den Ausblick wagen. Also 5 Punkte nach 4 Spielen. Klingt ja nicht mehr ganz so shiny, wie es mal war, aber da waren eben auch mit Dortmund und Bayern die schweren Gegner dabei. Nächste Woche dann am Sonntag 17.30 Uhr auswärts gegen Hoffenheim.
Ja, Leute, das war dann mal ein Zahnarztbesuch, den keiner braucht. Und jetzt hofft man einfach, dass nächste Woche die Massage gegen Hoffenheim einsetzt und wir dann wieder Seelenbalsam haben, oder?
Ja, also mit ätherischen Ölen gegen Hoffenheim, das wäre ja eine Variante, braucht es aber vielleicht mal ein verlässliches Kneten der Muskeln, um wieder Entspannung reinzubringen, das hatten wir gerade das Thema. Aber lass uns mal gucken, was wird denn da jetzt so drin sein, auf was für einen Gegner müssen wir uns einstellen?
Naja, auf einen angeschlagenen Gegner, ne, den geht's gar nicht gut. Hoffenheim ist ja irgendwie ganz komischer Verein geworden, war schon immer speziell, aber also jetzt ist da ja nur noch, alle entlassen, hat man das Gefühl, man kennt da gar keinen mehr von dieser sportlichen Leitung, den Trainer kennt man natürlich, aber der steht auch gewaltig unter Druck. Da wird schon gemutmaßt, dass der vielleicht gehen muss. Glaube ich aber nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Können die alle rausschmeißen da. Eigentlich, also die haben ja im Sommer ganz viel verkauft, aber auch ganz viel eingekauft. Da hat man irgendwann das Gefühl, da ist so, da will man einen Bazar, den nehmen wir noch für 8 und den für 7 und da noch 9. Und ja, die haben Bayer abgegeben, dafür haben sie 30 gekriegt. Also, das finde ich schon ziemlich wild, was da in Hoffenheim abläuft. Und die stehen auch für nichts mehr. Aber von Kaderwert wahrscheinlich wieder höher als Werder und das wird nicht so leicht, wie man sich das vorstellt, aber das ist, bleiben wir ohne Frage, das ist wie in Mainz so ein Spiel, da musst du punkten. Mhm. Und mit diesen 5 Punkten, die Werder jetzt hat, da sollte es dann nach Möglichkeit mal einen Dreier nachlegen und denn danach kommt der SC Freiburg und die sind in der Tabelle oben mit dabei, denen geht's wieder gut und wenn Werder sich mit solchen Mannschaften auch messen will, dann muss den Hoffenheim was holen, das ist einfach so. Ich bin echt gespannt. Das wird wieder so ein Mainz-Augsburg-Spiel, Mainz-Augsburg-Spiel, wo du halt auf Augenhöhe bist und wo du dann zeigen musst, ja, bist du besser als diese Mannschaften oder nicht? Best of the rest.
Und so spieltaktisch, worauf müssen wir uns da einstellen bei denen? Also haben die so eine klassische Anlage, auf die man schon mal so ein bisschen abheben kann im Training?
Alex, ich habe mich wie Vincent Kompany, ne? Wurde nach Leverkusen gefragt, die Bayern gegen Leverkusen. Da hab ich gesagt, ich habe mich bis gerade eben nur mit Werder Bremen beschäftigt. Ich natürlich nur mit dem FC Bayern München. Ab morgen gilt mein voller Fokus. Dann natürlich 1899 Hoffenheim und ja. Dann kann ich dir gerne übermorgen ganz viel sagen, wie Hoffenheim spielt. Ich weiß nur, dass man auf Kramaric immer aufpassen muss, das weiß man einfach und ansonsten. Und ich mag ja dieses Stadion, da werden viele sagen, bist du irre, Hoffenheim, wenn es denn mal voll wäre, aber die Werder-Fans machen das schon immer ganz gut voll. Ansonsten finde ich es nämlich echt ganz, da kann man ganz gut Fußball gucken.
Ja.
Ich kann nur sagen, Werder-Fans, fahrt dahin, weil wenn ihr genügend seid, und das sitzt man meistens auch, dann ist das eigentlich wie ein Heimspiel. Und das sollte doch möglich sein. Ne?
Ja, das auf jeden Fall. Also wir empfehlen da die Bahncard 25 oder das Gruppenticket Deluxe. Da können dann 300 Leute, glaube ich, zusammenfahren. Ne? War das nicht so bei der Deutschen Bahn?
Wie sollen die denn 300 Leute mitnehmen? Aber gut, ist ein anderes
gut,
Thema.
Das ist ein anderes Thema. Sag mal, bist du denn vor Ort oder auf wen dürfen wir uns da freuen?
Nee, ich bin nicht vor Ort. Der Kollege Malte Bürger fährt, glaube ich. Oder sage ich jetzt was Falsches?
Ah, ihr lasst euch einfach überraschen. Also
glaube,
klar
ja.
ist ja, unter der Woche wird es ganz viele Berichte auf der Deichstube, bei der Deichstube geben. Denn ihr habt das alles im Blick, wie trainiert wird, wer sich wie rauskristallisiert mit seiner Leistung. Und Hoffenheim wird dann auch nochmal ganz, ganz explizit in den Blick genommen. So zumindest die Agenda, oder? Für die Woche.
Auf alle Fälle. Wir geben Hoffenheim Gas sozusagen. Nein, wir werden natürlich alles weiter verfolgen und schauen, wie wer da mit dem Spiel umgeht und wie sie das angehen. Und vielleicht gucken wir mal, wie es Jin Ma geht. Na, vielleicht geht es ein bisschen schneller, aber für Hoffenheim wird das sicherlich noch gar kein Thema sein.
Ja, das ist, glaube ich, utopisch. Ich kenne jetzt seine Geschichte nicht, aber es hat ja schon ziemlich reingehauen. Hat man ja. in Mainz ja auch gesehen. Das war ja irgendwie abzusehen, dass der so schnell nicht wieder fit ist. Herr Knipser, apropos fit, was tust du heute noch, um in Shape zu bleiben?
Schreiben, ne? Wer schreibt, der bleibt.
Gut.
Und da werden wir noch schön, ich werde ihm noch die Finger wund schreiben und dann muss ich mal gucken, was ich in der Sonne noch mache.
Ja, also dann lest das mal, was der Kollege da auf den Weg bringt. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr Bock habt, meldet euch doch unter der Woche mal zu Wort. Könnt ihr tun, indem ihr an die Nummer 0160 9821 3x die 8 und die 4 schreibt oder sprecht. Teilt eure Gedanken mit uns. Und vor allem, wenn ihr das hier gut fandet, dann lasst uns Liebe und 5 Sterne Deluxe da. Darunter machen wir es ja nicht. Björn, ganz herzlichen Dank an dich. Das war mir eine große Freude. Ich hau mich jetzt mal unter die Dusche und sehe zu, dass ich sonntags tauglich werde.
Dann macht das mal viel Vergnügen dabei. Ich hau jetzt hier rein und wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Tschüss.
Da schließe ich mich an. Cheers von Nachspieldeich zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und sowieso überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis dann.